Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am 19. Februar letzten Jahres verübte ein 43 Jahre alter Deutscher in Hanau 9 rassistische Morde. Und das sind seine Opfer.
Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun, Gökhan Gültekin, Said Nesar Haşemi, Mercedes Kirpaç, Hamza Kurtovic, Ferhat Unvar.
Zu hören sind diese Namen in einem beeindruckenden Feature zu finden in unserer Audiothek und auf unserer Internetseite. Es erzählt die Geschichte aus Sicht der Opfer, so wie Idris Haşemi, der angeschossen wurde, zu verbluten drohte und diese Erfahrung mit einem Polizisten machen musste.
Dann habe ich den Polizisten gefragt, wann kommt ein Krankenwagen? Hier sind Leute, die Hilfe brauchen. Ich brauche auch einen Krankenwagen. Und dann hat er mir, weiß ich noch ganz genau, wie der mir geantwortet hat, wenn geschossen wird, dann kommt erstmal die Polizei.
Autor des Features ist Sebastian Friedrich. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie sich den Angehörigen genähert?
Ja, ich bin erstmal schlicht hingefahren und hatte natürlich eine grobe Idee im Kopf, wie ich mir das ungefähr vorstellen könnte, so ein Feature. Aber bin auch hingefahren, um diese Idee wirklich erstmal mit den Angehörigen zu besprechen. Und ich hatte auch vorher keine Termine mit Angehörigen ausgemacht, sondern bin erstmal in diesen Raum gegangen, dieser Raum am Heumarkt. Das ist ein Begegnungszentrum der Initiative 19. Februar, in dem sich viele Angehörige, viele Überlebende, aber auch UnterstützerInnen, Unterstützer treffen und tagtäglich im Grunde sich dort treffen und die nächsten Aktionen planen, die gemeinsam sprechen, gemeinsam Tee trinken, gemeinsam Pizza bestellen. Und in diesem Raum habe ich mich 4 Tage lang erstmal aufgehalten und kein einziges Interview geführt. Also es war tatsächlich erstmal eine Annäherung, um eine Beziehung aufzubauen. Die eigentlichen Interviews habe ich dann erst bei meinem zweiten und dritten Besuch geführt.
Wie ist denn das Verhältnis der meisten Angehörigen zu den Medien?
Es ist ein schwieriges Verhältnis, würde ich sagen. Also das merkt man jetzt auch bei dem Jahrestag. Natürlich ist es so, dass die ganzen Redaktionen der verschiedenen Sendungen, ja auch unsere Sendung, sich an einem Jahrestag orientiert. Aber was passiert zwischen den Jahrestagen oder was passiert jetzt nach dem Jahrestag, was passiert vor dem nächsten Jahrestag, da fühlen sich Angehörige, Überlebende, Unterstützerinnen dann doch auch alleingelassen. Und das war natürlich auch eine Erfahrung, die im letzten Jahr wahrscheinlich noch mal stärker war, als wenn das vielleicht vor 2 oder 3 Jahren passiert wäre, weil kurz nachdem dieser Anschlag war, ist die Corona-Pandemie mit einer riesigen Wucht nach Deutschland gekommen. Es gab natürlich schon die ersten Fälle vorher, aber ab März mit dem Lockdown und so hat dieses Corona-Thema natürlich alles überstrahlt. Und das Thema Hanau, was 1, 2 Wochen in den Medien war, war natürlich dann nicht mehr so stark präsent.
Auch die Trauer selbst, ne? Die Verarbeitung, die Aufarbeitung, das Gemeinsame auch vermutlich nach diesem Anschlag ist einfach schwerer geworden durch die Pandemie. Was bedeutet das für die Angehörigen?
Mir hat das die Antje Heigl, die auch in dem Feature vorkommt, die Sozialarbeiterin aus dem Jugendzentrum, hat mir das eindrücklich geschildert, weil sie meinte, in den ersten Tagen waren alle in Kesselstadt, wo auch das Jugendzentrum ist, wo der letzte Tatort sich befindet, wo viele der Menschen, die ermordet wurden,
diesem Stadtteil
gelebt
von Hanau.
Haben. Genau, diesem Stadtteil von Hanau. Da waren viele wochenlang oder tagelang, wochenlang auf der Straße und lagen sich, wie sie es geschildert hat, auch permanent in den Armen, haben sich getröstet, haben miteinander getrauert. Und auf einmal durfte man das auch nicht mehr, natürlich wegen der Pandemie. Also es gab diese Kontaktbeschränkung und die Leute haben sich dann, so hat mir das Antje Heigl geschildert, erstmal so zurückgezogen. Und das in einer Phase, in der es ungemein wichtig gewesen wäre, dieses gemeinsame Trauern und auch dieses intensive in den Armen liegen, fortzuführen.
Am 19. Februar, also in wenigen Tagen, wird es ja dann das offizielle Gedenken auch nochmal geben, eine Gedenkfeier mit dem Bundespräsidenten. Wie empfinden eigentlich die Angehörigen überhaupt die Solidarität, ich sag mal, der Mehrheitsgesellschaft, all der ganz vielen Menschen, die nicht betroffen sind von diesem Anschlag mit ihrem Schicksal?
Da gibt es in dem konkreten Nahraum schon auch so ein Gefühl, dass es Solidarität gibt, also dass es dort in diesem Begegnungsraum Unterstützerinnen und Unterstützer aus Hanau gibt, die dort auch seit dem Anschlag im Grunde fast jeden Tag vor Ort sind und damit unterstützen. Ich glaube, das ist schon auch eine konkrete, erfahrbare Solidarität, die auch viele gemacht haben. Also die Angehörigen, sie trauern ja nicht nur. Also sie suchen auch ein Jahr nach diesem Anschlag Antworten auf viele Fragen, die sie haben. Viele Fragen, die auch das Verhalten der Behörden angeht. Also das Verhalten der Behörden vor der Tat. Warum konnte zum Beispiel dieser Täter einen Waffenschein haben, obwohl er schon auffällig war? Aber auch das Verhalten der Behörden, der Polizei in der Tatnacht und auch das Verhalten in den Wochen und Monaten danach. Es gibt eine Unmenge an offenen Fragen für die Angehörigen und sie versuchen da weiterhin für zu kämpfen, dass diese Fragen beantwortet werden. Und da erwarten sie, denke ich, schon noch mehr Solidarität und auch noch, dass auch von Seiten der Politik mehr zugehört wird und auch diese Fragen endlich beantwortet werden.
Also die Rolle der Polizei wird auch hinterfragt in ihrem Feature. Wir haben es von einer kurzen Szene auch gehört, wie einer der Überlebenden davon berichtet, dass er mit einer Schusswunde darauf drängt, tatsächlich einen Krankenwagen zu bekommen, dass man ihm hilft. Und der Polizist dann eben nach in dieser Situation offenbar sagt, also wenn geschossen wird, dann kommt erstmal die Polizei. Also viele Hinterbliebene, auch Überlebende, beklagen auch eine gewisse Mitleidlosigkeit, eine gewisse Grobheit. Dann auch die Notrufprobleme bei der Polizei, die sind ja auch aktenkundig geworden. Warum haben Sie darauf verzichtet, auch Stimmen von der Polizei, von den Behörden, von der Politik einzuholen?
Ich halte das alles nicht für unwichtig. Das sollte man schon machen. Aber mir war es wichtig, mit diesem Feature diese Perspektive einzunehmen, derjenigen, die häufig sowohl von behördlicher Seite als auch von Medienseite eher als Objekte behandelt werden. Also die Objekte in dem Fall, also die Ermordeten bzw. die Angehörigen. Wer zum Beispiel kann sich an die Namen der Ermordeten der NSU-Taten erinnern? Vielleicht kriegt man ein, zwei Namen zusammen. Aber wir wissen alle, wie zum Beispiel die Frau von diesem Terrornetzwerk hieß. Mhm. Also mir war es wichtig, in diesem Feature ganz klar diese Perspektive stark zu machen. Deswegen habe ich auch zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht, bei der Polizei anzufragen. Ich hatte ehrlich gesagt für einen Hintergrund bei der Polizei in Hanau angefragt, aber da keine Antwort erhalten.
Also die Perspektive der Überlebenden, der Angehörigen war Ihnen wichtig für dieses Feature. Das wird ja auch sehr deutlich. Und Sie erwähnen natürlich auch viele, viele Namen. Es gibt auch eine Stelle, wo alle Opfernamen noch einmal vorgelesen werden. Say Their Names ist ja auch so ein Hashtag, so eine Überschrift über das Gedenken, dass immer wieder einfach diese Namen genannt werden. Und Sie verzichten ja ganz bewusst auf den Namen des Täters. Warum?
Ja, genau. Das ist direkte Folge dieser Konzeption, die Opfer und die Betroffenen in ihrer Subjektivität, also auch in ihrer Persönlichkeit und auch in ihren Erfahrungen, auch in ihren Alltagserfahrungen jenseits der Tat darzustellen und den Täter in diesem Fall bewusst zu objektivieren. Also er hat auch in diesem Feature kein Gefühl.
Sie erzählen auch einiges über die Hanauer Kesselstadt, über diesen westlichen Teil Hanaus, da wo eben diese Morde verübt worden sind und wo die meisten der Opfer gelebt haben und auch die Angehörigen noch leben. Menschen mit Migrationsgeschichte oft, die diskriminiert sind, die Rassismus erfahren. Das erzählen sie auch. Was ist Ihr Eindruck eigentlich? Hat der Horror, dieses Trauma irgendetwas verändert? Gibt es jetzt vielleicht auch mehr Bewusstsein für die Lage dieser Community?
Ich hoffe, dass sich was verändert hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das wirklich hat. Also ich nehme schon wahr im Vergleich zu den NSU-Morden, dass es eine stärkere auch Fokussierung auf die Betroffenen gibt. Das ist, glaube ich, schon der Fall. Das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass die Mehrheitsgesellschaft etwas gelernt hat, sondern es liegt daran, dass hier die Betroffenen, die Angehörigen selbst die Sache von Anfang an in die Hand genommen haben und es quasi erzwungen haben, dass die Namen und auch die Gesichter der Toten im Zentrum stehen. Wäre das nicht passiert, wäre es wahrscheinlich ähnlich gelaufen wie die Jahrzehnte zuvor.
Sie selbst, Sebastian Friedrich, sind Jahrgang 85 in Halle geboren. Der Anschlag in Ihrer Heimatstadt gehört ja mit in die Liste des Rechtsterrorismus in Deutschland. Dort konnte ja der Täter verurteilt werden. Der von Hanau, der eben auch namentlich nicht genannt wird in Ihrem Feature, lebt nicht mehr. Was bedeutet das eigentlich für die Angehörigen, wenn der Täter nicht mehr verurteilt werden konnte?
Das ist, glaube ich, enorm schwer, weil das ist ja nicht nur, dass es diesen Täter noch gibt und man sich da vielleicht noch in irgendeiner Weise auch emotional mit auseinandersetzen kann, sondern es fehlt ja auch so etwas wie ein Gerichtsverfahren, was in so einem Trauerprozess, zumindest stelle ich mir das so vor, doch auch wichtig ist, um da auch ja mal keinen Abschluss zu finden, aber mal so einen Zwischenschritt in der Trauerarbeit zu finden. Das fehlt jetzt. Es gibt natürlich die Ermittlung der Generalbundesanwaltschaft, aber das ersetzt kein Gerichtsverfahren. Ich glaube, dass gerade in so einer dramatischen, wenn man so etwas Dramatisches erlebt hat, so ein Gerichtsverfahren entscheidend oder mitentscheidend ist, um damit einen Umgang zu finden.
Helfen dann die Medien, helfen dann solche Features wie Ihres oder auch viele andere Berichte und Reportagen den Angehörigen mit der Aufarbeitung?
Die Medien können ein Mittel dazu sein, dass es ihnen hilft. Aber es ist auch in diesem Fall so, bei der Frage, welches Behördenversagen es gab, dass auch das von den Betroffenen selbst ausging. Sie haben sich darum gekümmert, dass Journalisten sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sie haben in dem Fall dann die Medien genutzt, damit es eine Öffentlichkeit gibt, damit sie damit dann auch vielleicht perspektivisch, jetzt sicher noch nicht, aber perspektivisch, mittel-, langfristig vor allem vielleicht auch eine Art Umgang finden werden. Ihren Frieden werden sie damit viele wahrscheinlich nicht finden, aber einen Umgang damit finden, um aus dieser schrecklichen Situation irgendwie herauszukommen.
Und unterm Strich, was ist Ihr Eindruck nach all den Recherchen? Ist das Bewusstsein für die Gefahren des Rechtsterrorismus, des Rechtsextremismus, des Rassismus in Deutschland stärker geworden?
Ja und nein. Also es ist insofern stärker geworden, dass es, glaube ich, auch nach Hanau aber auch nach dem Anschlag in Halle und auch nach dem Mord an Walter Lübcke ein stärkeres Bewusstsein dafür gibt, dass es hier eine reale Gefahr von militanten Rechtsextremismus, militanten Rassismus gibt. In diesem Sinne glaube ich ja. Nein, allerdings, weil ich befürchte, dass es hier so eine Abtrennung gibt. Also auf der einen Seite dieser extreme Rassismus, dieser militante Rassismus, das Böse, das Unbegreifliche und auf der anderen Seite die gute, in Anführungszeichen gute Zivilgesellschaft, die Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube gerade, dass diese Brücken zwischen diesen beiden Ebenen die entscheidenden sind. Alltagsrassismus, institutioneller Rassismus, auch Rassismus, der bei der Polizei eine Rolle spielt. Oder auch ein Rassismus eines Innenministers, der vor diesen Taten auch noch gesagt hat, dass die Migration die Mutter aller Probleme ist. Das lässt sich nicht trennen vom militanten Rassismus. Und ich glaube, dass auch eine Auseinandersetzung mit den Taten oder mit dem Anschlag von Hanau mit dazu führen kann, im schlechten Sinne, dass hier wieder eine Gegenüberstellung gemacht wird zwischen der Mitte und dem Rand. Und ich glaube, genau das muss durchbrochen werden. Und ich hoffe, dass das Feature einen Teil, zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten kann.
Ein ganz beeindruckendes Feature von Sebastian Friedrich über die Opfer von Hanau. Jetzt zu hören in der DLF-Audiothek oder auch im linearen Radio nächste Woche am Dienstagabend 22 Uhr. Ansonsten finden Sie dazu alles auch unter deutschlandfunkkultur.de. Sebastian Friedrich, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.
Und am Ende des Features kommt dann auch nochmal die Mutter eines der Opfer zu Wort, Serpil Temiz Unvar, die Mutter von Ferhat Unvar. Sie hat die Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet. Sie will Kindern und Jugendlichen helfen, die Rassismus erfahren.
Kostet so viel Kraft und mit diesem Schmerz weiter kämpfen. Aber das muss ich für Ferhat machen. Ich muss das schaffen. Ja, und dann, ich will ja am Ende zum Ferhat gehen. Guck mal, Ferhat, dieser Kampf war nicht meine, das war dein Kampf. Und das haben wir zusammen geschafft. Das muss ich ja für ihn weitermachen, ja.